Willkommen zu Recenter News am 10. August 2021. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Der IPCC hat den neuen Bericht veröffentlicht, genauer gesagt die Kurzversion des neuen Sachstandsberichts zum Klima. Man nennt das auch die Kurzzusammenfassung für Policymakers, man könnte auch sagen für faule Politiker. Also das heißt, die ganz lange Fassung kommt dann erst im nächsten Jahr. Die wird dann auch nur von ganz wenigen Leuten gelesen. Die meisten beschränken sich dann wirklich dauerhaft auf diese Kurzzusammenfassung für Policymakers. Und auch darin sind die ganz wichtigen Überschriften, Bullet Points in Fettschrift und in blauer Markierung. Das heißt, man kann da einfach nur so ein bisschen drüber fliegen, liest einfach diese blauen Sätze und dann kann man so tun, als ob. Ja, als ob man irgendwie sich auskennen würde, als ob man sich kümmern würde, als ob man hier wisse, wovon man redet. Und es sagt sich halt immer so leicht dahin, ja, natürlich, Klimawandel, klar, freilich. Aber es geht ja letztendlich dann um die Frage, ob die Wissenschaft so in der Lage ist, diese genauen Vorhersagen zu treffen, 50, 100 Jahre in die Zukunft. Und dahinter steckt wirklich ein hyperkomplexes Geflecht aus Klimaforschung. Und diese Oberflächlichkeit, die die meisten Leute an den Tag legen, ja, also das heißt, dass Klimaaktivisten oberflächlich sind. Ja, vielleicht haben sie mal ein Buch gelesen oder zwei oder drei. Manche lesen tatsächlich ein bisschen mehr. Aber jetzt sicherlich nichts Kritisches über ihren eigenen Bereich. Dann gibt es so die Aktivisten, die halt ja, es kaum fertig bringen, richtige Bücher zu lesen. Und dann gibt es so die Webaktivisten und generell so dieser Alltagsaktivismus. Also wenn Leute halt sich mit anderen Leuten unterhalten und so weiter und so fort. Das ist halt super, super, super krass oberflächlich. Und diese Oberflächlichkeit sehen wir dann auch bei der Opposition zu dieser Klimawandel-Transformation der Gesellschaft und der Wirtschaft. Also auch da ist es sehr oberflächlich. Ja? Das heißt, wenn jetzt Leute kommen und sagen, sie sind libertär oder sie sind konservativ und so weiter und sie fürchten dann die Zukunft, dann sehen wir halt häufig bei deren ideologischem Aktivismus sehen wir auch eine starke Oberflächlichkeit. Das heißt, da wurden vielleicht so ein paar Grundlagenwerke gelesen aus diesem Bereich, ja, so konservatives Zeug oder libertäres Zeug, aber halt auch nur wenig oder immer aus derselben Ecke, ja, oder manche, die halten das dann auch ganz, ganz oberflächlich und haben so ein paar Slogans bereit. Und wenn wir jetzt gucken, einige Konservative und so, wenn man die jetzt fragt nach ihrer Kernliteratur, dann sagen sie dann irgendwas, was 100 Jahre alt ist oder 80 Jahre alt ist. Genauso die Sozialisten. Also Klimaforschung ist ja, sollte ja eigentlich politisch neutral sein, aber es wird halt sehr häufig verbunden mit dem Sozialismus. Und wenn man da nach der Kernliteratur fragt, dann landet man sehr schnell bei Karl Marx. Und zwar eben in den 1800er Jahren. Und Karl Marx konnte ja eigentlich kaum irgendwas wissenschaftlich belegen. Das heißt, es handelt sich bei diesen gängigen politischen Richtungen, Ideologien, es handelt sich dabei gar nicht um eine richtige Wissenschaft. Und erst kurz nach seinem Tod gelang zum Beispiel dann richtigen Wissenschaftlern der experimentelle Nachweis von dem Mechanismus, also wie halt Cholera entsteht als Krankheit, dass halt eben dann lebendige Erreger, ja, dass die halt dann das Ganze auslösen. Und dieses Experiment konnte man weltweit wiederholen, das lässt sich jederzeit replizieren und so weiter und so fort. Also konnte man sagen, wir haben ja tatsächlich einen wissenschaftlichen Nachweis. Aber wenn es um die Fragen des menschlichen Zusammenlebens geht, wie viel wert ist eigentlich Arbeit? Was sollte so ein Produkt, das hergestellt wird in der Fabrik, eigentlich wert sein? Was soll überhaupt hergestellt werden? Wer soll das anleiten? Wie soll das organisiert sein? Also auf diese Fragen da gibt es auch viele Meinungen dazu, aber das ist noch alles noch lange, lange keine Wissenschaft. Und deswegen gelingt halt auch keine richtige Opposition. Gegen diese Klimatransformation. Also die meisten, die halt da eine Opposition aufbauen wollen, die finden dann zumindest halt in einschlägiger, standardkritischer Literatur und so oder Medien, die finden da schon so Punkte, ja, und versuchen die halt dann weiter zu verbreiten, aber man ist ja dann trotzdem irgendwie wieder angewiesen, in diesen gewöhnlichen ideologischen Bahnen, politischen Bahnen zu agieren und da verliert man, beziehungsweise man gewinnt einfach nicht genug, man kriegt da nicht die Opposition zusammen, die man braucht. Also, das Streben nach Klimaneutralität richtet sich nach dem neuesten Sachstandsbericht des IPCC vom August 2021. der eine Zusammenfassung sein soll von 14.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Der Konsens unter Wissenschaftlern sei nahezu 100% und ernsthafte Debatten seien somit überflüssig. Für viele Normalbürger bietet dies Halt in einer chaotisch wirkenden Welt. Es bietet Identität, einen Sinn im Leben, eine kollektive Aufgabe unserer Zivilisation. Endlich einmal hat man Gewissheit statt divergierender Meinungen. Die einzigen, die den Klimawandel durch menschlichen CO2-Ausstoß noch leugnen würden, seien wissenschaftsfeindliche Trottel oder Agenten der Ölindustrie. Wenn man den IPCC-Report für den Beweis hält, dass Computermodelle wirklich akkurat genug das Klima 50 oder 100 Jahre vorausberechnen können, dann steht man vor der spannenden Frage, auf welche Weise und unter wessen Führung der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft stattfinden wird. In Europa, Nordamerika. Wer soll wie gewährleisten, dass in der Zukunft nicht die Wirtschaftsleistung massiv einbricht und der Lebensstandard nicht kollabiert? Also gerade eben wähnte man sich noch in völliger Gewissheit, was das Klima anbetrifft, und im absoluten wissenschaftlichen Konsens. Und dann geht sofort wieder das althergebrachte, unwissenschaftliche, ideologisch-politische Gestreite los, wie es nun weitergehen soll. Also auch die Leute, die jetzt halt meinen, sie hätten das Klima verstanden, sie könnten diesen Computercode nachvollziehen von den Klimamodellen, ja, Millionenzahlen, Fortran-Code und so. Das heißt, die Leute, die da Aktivismus machen und so, die haben ja auch sehr viel zu verlieren. Und die wissen ja auch nicht so richtig, wie jetzt diese Transformation stattfinden soll. Also es werden immense Kosten entstehen, die Geringverdiener, finanziell überdehnte Mittelschichtfamilien und Empfänger von Sozialleistungen nicht tragen können. Wirklich wohlhabende Personen können ihren Wohlstand ins Ausland transferieren. Auch Firmen sind in der heutigen Welt verhältnismäßig schnell umgezogen in ein anderes Land mit billigeren Stromkosten, weniger Regulierung, wenn sie nicht ohnehin schon international aufgestellt sind, als Offshore-Briefkastenfirmenkonstrukte. Bleibt also nur noch die solide Mittelschicht, die man schröpfen kann, aber deren Wohlstand ist begrenzt. Und diese Bürger müssen ja schon für die generelle Staatsschuldenlast haften, für Schulden anderer EU-Länder sowie für die Kosten der Banken, Flüchtlings- und Corona-Krisen. Es muss also ein Haufen Geld durch den Staat eingezogen und umverteilt werden. Lässt sich überhaupt eine Transformation machen hin zur Klimaneutralität, ohne dabei den Boden der Freiheitlichen Republik zu verlassen und ins sozialistische Territorium abzudriften? Was ist aber mit den Megakonzernen und Megabanken im Besitz von Raubbaronen, die sich rechtzeitig in die neue grüne Welt einkaufen konnten, um nichts Wesentliches an Status einzubüßen und um ihre Risiken zu minimieren? Sind die Gewinne der Zukunft dann doch eher rechts- und marktliberal als links? Und was ist, wenn die Chinesen einfach immer weiter billigen Strom aus Kohle gewinnen? Wie will der durchschnittliche Wähler denn China zwingen? Selbst wenn also tatsächlich die Klimacomputermodelle eindeutig das Klima akkurat 100 Jahre im Voraus berechnen können, so müssen wir uns dann herumplagen mit den altbekannten unwissenschaftlichen Ideologien, den resultierenden Grabenkämpfen und den Spannungen zwischen den einzelnen Supermächten. Die Klimaforschung basiert nach dem aktuellen Zustandsbericht des IPCC von 2021 auf 14.000 aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und gilt als unantastbar. Es sei pure Wissenschaft statt Ideologie. Evidenzbasierte empirische Forschung statt politisierter Meinung und Propaganda. Dummerweise entstand die Klimaforschung aus der militärischen Wetterforschung heraus. Alle wesentlichen Klimaforschungsinstitutionen sind angloamerikanisch und selbst die wichtigen zivilen US-Behörden NASA und NOAA haben einen eindeutig militärischen Hintergrund. Dieses Detail wird von Politikern und Aktivisten immer gerne verschwiegen. Denn sonst könnten die Leute ja misstrauisch werden und hinterfragen, ob die Klimaforschung wirklich so sauber ist und so frei von imperialem Machtstreben, Politik und Geopolitik. Also es ist schon sehr naiv zu denken, dass gerade die Klimaforschung in dem Sinne, dass die dann so sauber sei. Ja, dass man halt hier nicht dieses übliche imperiale Machtstreben dahinter hat und die entsprechende Manipulation. In den 1800er Jahren entstanden neben dem Industriekapitalismus, der hinter einer beispiellosen Klimaerwärmung stecken soll, auch die gängigen politischen Ideologien, die fast ausnahmslos miteinander verfeindet sind. Kein politisch aktiver Mensch kann seine Ansichten auf eine Weise wissenschaftlich belegen, wie es ein Physiker oder Biologe oder Ingenieur vermag. Jeder Laie muss anerkennen, dass Wissenschaftler eindeutig herausgefunden haben, wie man eine Raumstation baut, die dann um die Erde kreist, wie man ein globales Datennetz entwickelt oder wie man Schwerverletzte nach einem Unfall wieder zusammenflickt. Aber ein Demokrat in der Tradition der Aufklärung oder Sozialist, Rechtsautoritärer, Rechtsextremist, Libertärer oder Islamist kann nicht auf die gleiche Weise wie ein Wissenschaftler auf ein streng wissenschaftliches Fundament verweisen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Denn wie ich gesagt habe, mit den gewöhnlichen politischen Ideologien kriegst du deine Interessen nicht umgesetzt. Du kannst damit nicht gewinnen. Schon gar nicht kannst du da irgendwie diese Klimatransformation damit verhindern. Das ist alles so mit eingebaut. Das ist alles so mit einberechnet. Damit halt eine Transformation dann abläuft, ohne dass die Leute was daran ändern können. Ja, ohne dass die Leute wirklich genau erfahren dürfen, wie das Wetter sich entwickelt, das Klima, weil ja die Angloamerikaner da die Hand drauf haben und das kam ja alles aus dem militärischen Bereich heraus, ja, die Wetterforschung und das tatsächliche Wetter und das tatsächliche Klima und die genauesten Computermodelle, das ist ja alles geheim. Ja, man will ja nicht, dass irgendwelche Konkurrenten halt hier das, diese Wetterdaten haben, ja. Also damit irgendwelche Konkurrenten dann irgendwie dann ihr Militär halt eben dann auf ihr Militär auf das nächste Level heben können. Weil das Wetter ist immer noch super, super entscheidend für jedes Militär und somit für jedes Reich, jedes Empire. Egal wie groß. Also erst dann, wenn du dich löst von diesen Standardideologien, erst dann können wir uns alle der Wahrheit annähern, wie das Klima sich wirklich entwickeln wird. Und erst dann können wir tatsächlich dann ja, die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Also ob es jetzt wärmer wird oder kälter oder gleich bleibt. Erst dann können wir Bürger unsere Interessen tatsächlich umsetzen. Und zu den typischen Standardideologien zählt auch die klassische Verschwörungsideologie, die ja auch unter Kontrolle ist. Also damit gewinnst du auch keinen Blumentopf. Und praktisch überall, in Amerika, bei uns, sonst wo, überall ist so die Kritik an dem Klimawandel und dieser Transformationsagenda, überall ist das so eingebettet in die Republican Party. Oder bei uns so die halbe Kritik, so die halbe Opposition ist eingebettet in die FDP und die CDU. Du sollst also diese alten Parteien wählen. Und jetzt haben wir dann auch gesehen, wie die Bild-Zeitung jetzt mehr oder minder dann, die Bild-Zeitung hat jetzt eigentlich die dominante Stellung bei der Opposition gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Also das geben selbst die Verschwörungsinfluencer auf Telegram zu, wenn die sagen, wow, die Bild hat jetzt eigentlich eher so den, die Bild hat jetzt so diesen Status. Also die übernehmen ja, haben eigentlich genau die gleichen Forderungen wie wir und weg mit den Maßnahmen und so. In Amerika ist es halt Fox News, OAN und Newsmax, also all diese Tarnorganisationen vom Establishment, also von Raubbaronen, und das ist ja alles eine Community und das ist ja alles geheimdienstlich organisiert, also quasi der rechte Flügel von dem Empire. Ja, die machen halt Corona-Zeugs, was halt viele hören wollen, und haben Corona politisiert. Und genauso hat man dann den Leuten gesagt, diese ganzen libertären Thinktanks, die alle von Milliardären bezahlt werden. Ja, und diese ganzen konservativen Thinktanks und die Republican Party, das ist die Opposition gegen diese Klimatransformation. Und du musst jetzt einfach stur diese klassische Partei wählen und das ist deine beste Chance. So kannst du nur verlieren. So kannst du nur verlieren. Also, gewöhnliche Ideologen können ihre Ideen nicht in der Weise belegen, wie es jetzt ein Physiker kann oder ein Biologe oder sowas. Linke murmeln heute immer noch über die alten Schriften von Karl Marx aus den 1800er Jahren, die in einem unverständlichen Kauderwelsch verfasst und dann auch noch umständlich übersetzt wurden ins Russische oder Chinesische. Stellen Sie sich mal vor, Sie übersetzen dieses Geschwurbel dann halt in chinesische Schriftzeichen. Erst in den Jahren nach Marxes Ableben gelangen zum Beispiel Wissenschaftlern, also richtigen Wissenschaftlern, der experimentelle Nachweis der Hypothese, dass die Krankheit Cholera durch Mikroorganismen ausgelöst wird. Dieses Experiment lässt sich jederzeit replizieren, überall auf der Welt. Das heißt, richtige Wissenschaftler können halt Dinge auch wirklich beweisen. Karl Marx hingegen musste zugeben, dass er nicht wissenschaftlich beweisen konnte, welchen Wert seiner Meinung nach ein hergestellter Gegenstand haben sollte und welchen Wert die Arbeit, die der Fabrikangestellte geleistet hat. Er sagte, das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen, beruht nur auf vollständiger Unwissenheit, sowohl über die Sache, um die es sich handelt, als auch die Methode der Wissenschaft. Aha, mhm. Und man kann ewig herumtheoretisieren, welchen gesellschaftlichen Nutzen ein hergestellter Gegenstand hat, inwiefern man diesen Nutzwert messen und vergleichen kann und wie sich das auswirken soll auf den Lohn des einzelnen Fabrikarbeiters. Eine Fabrik oder eine ganze Volkswirtschaft kann aber nicht wertvolle Zeit verplempern mit philosophischen Debatten, ob jetzt 20 Ellen Leinwandstoff so viel wert sein sollten wie ein Rock oder nicht. Eine Fabrik und eine Volkswirtschaft fußen auf konkreten mathematischen Berechnungen, und Marx kam letztendlich auch nur zu der Erkenntnis, dass der konkrete Wert einer Arbeitsstunde oder eines hergestellten Gegenstands erst in dem Moment eines Tauschgeschäfts festgelegt wird, also durch Angebot und Nachfrage geregelt ist. Und genau hierbei ergaben sich unfaire Verhältnisse. Denn es ist immer derjenige im Vorteil, der von vornherein über mehr Geld und Wissenschaftler verfügt. Wenn also ein reicher Adeliger über seine Mittelsmänner eine Fabrik startete, dann war der Adelige in der Position, billige Fabrikarbeiter anwerben zu können. Denn Fabriken waren noch eher selten, aber potenzielle Fabrikarbeiter gab es zuhauf. Denn es wurden ja nicht mehr so viele Menschen in der Landwirtschaft gebraucht, weil es ja inzwischen Phosphat, Superdünger und die Dampfmaschine gab. Das Angebot an verfügbaren Arbeitskräften war hoch, aber die Anzahl der Arbeitsplätze in den Fabriken stark begrenzt. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage war vorteilhaft für den Fabrikbesitzer und demnach konnte man den potenziellen Arbeitern einen schlechten Lohn anbieten, keine Zusatzleistungen wie Altersvorsorge, keine sichere Arbeitsverhältnisse. Also wenn der Fabrikarbeiter dann vergiftet wurde in der Fabrik durch die Dämpfe oder irgendwelche Flüssigkeiten, falls der dann in der Maschine seinen Arm verletzt und so, dann war der Fabrikarbeiter einfach, blieb der Arbeit auf dem Schaden sitzen. Da hieß es dann, sayonara, Bro, wir ersetzen dich jetzt. In der Landwirtschaft war die Bezahlung noch schlechter und für Berufe, die eine höhere Bildung erfordern, waren die allermeisten Menschen noch nicht qualifiziert. Das Angebot an verfügbaren Top-Wissenschaftlern war knapp bemessen und die Nachfrage hoch, was bedeutete, dass die Wissenschaftler ihre Arbeitsleistungen und ihre Errungenschaften natürlich als Patente natürlich für wesentlich mehr Geld eintauschen konnten, als der Fabrikarbeiter für seine Arbeitsleistung bekam. Und das ist sehr einfach noch zu verstehen. Dem Fabrikbesitzer, also vor allem dem adeligen Fabrikbesitzer, gehörten die Produktionsmittel, also die Fabrikhalle, die Maschinen, die verwendeten Materialien und so weiter. Und die letztendlich hergestellten Produkte wurden damit Gewinn verkauft, also zu einem höheren Preis als der Selbstkostenpreis. Von dem Gewinn sah der Fabrikarbeiter praktisch nichts, denn er gilt ja nur als Kostenpunkt bei der Herstellung und kann dementsprechend mit einem niedrigen Lohn abgespeist werden. Ein normaler Bürger, der nur seine Arbeitskraft als Bauer oder Fabrikarbeiter eintauschen kann, ist auch nicht in der Lage, eine Bank zu gründen und auf diese Weise Kapital zu vermehren. Der Frühkapitalismus war charakterisiert von Ausbeutung, der Verschmutzung von ganzen Stadtteilen und der Zerstörung der Natur. Der Adel konnte seine Herrschaft damit weiter ausbauen und eine nie zuvor gekannte Produktionskraft entfalten, die für die Zukunft eines Imperiums entscheidend sein würde. Aber zu viel Ausbeutung und eine zu offene Herrschaft bargen das Risiko, vom Volk gestürzt zu werden. Die naheliegende Strategie für den Adel war, mit geheimdienstlichen Standardtechniken zahllose Tarnfirmen über Mittelsmänner hochzuziehen und Politiker zu kontrollieren. So konnte man Macht verschleiern, schrittweise das Volk mit höheren Löhnen und Konsumprodukten ruhigstellen und das Volk in politisch-ideologische Kämpfe verwickeln. Die führenden Vertreter der Aufklärungsbewegung wurden ja bezahlt und gefördert vom Adel. Die sozialistische Bewegung wurde infiltriert und im Wesentlichen übernommen von der adeligen Geheimpolizei. Die Aufklärung war in den 1800er Jahren also das Gaspedal bei der Förderung von kapitalistisch-industriellen Strukturen, diente aber gleichzeitig, wie auch der Sozialismus, als Bremspedal. Also man hatte Gas und Bremse. Der Lebensstandard der gewöhnlichen europäischen Bevölkerung stieg an, aber eben nicht so schnell, dass für den Adel, der zunehmend aus dem Schatten heraus regierte, eine ernsthafte Gefahr entstand. Es überrascht nicht, dass die gängigen Ideologien und somit die Politikwissenschaft, Geschichtsforschung und Ökonomie nie auch nur annähernd ein wissenschaftliches Niveau erreichten, das vergleichbar wäre mit der Physik oder der Biologie. Die tatsächliche Struktur der Herrschaft blieb geheim, weil sie nur durch Geheimhaltung funktionieren konnte. Wenn man als Normalbürger Politikwissenschaft, Geschichte oder Ökonomie studiert, bekommt man nichts oder fast nichts beigebracht über die fundamentale Ebene der Geheimdienste. Es wird suggeriert, dass es vor der Ära der Behördengeheimdienste des 20. Jahrhunderts keine wirklich großen, entscheidenden, adeligen Geheimdienstnetzwerke gegeben hat. Um einigermaßen sinnvoll zu bestimmen, was ein gerechter Lohn sein soll für einen Fabrikarbeiter, müssten wir überhaupt erst einmal aufdröseln, mit welchen geheimdienstlichen Methoden die wichtigsten Konzerne und Industrien aufgebaut worden waren durch adelige Clanstrukturen. Es ist nicht legitim, wenn Adelige über Jahrhunderte hinweg ein gewaltiges Vermögen aufgebaut haben und dieses Geld dann in kapitalistische Unternehmungen stecken und somit alle Vorteile gnadenlos ausnutzen können. Selbstverständlich macht es keinen Sinn, wenn der Adel alle Konzerne kontrolliert. Das wäre auch zu chaotisch gewesen. Nein, man hatte einfach nur die Schlüsselkonzerne unter Kontrolle und den Rest ließ man laufen. Ja, in einem gewissen Rahmen. Das heißt, es gab ja dann Gesetze und so. Und es gab auch weitere Organisationsstrukturen. Also beispielsweise im britischen Kolonialreich gab es das Freimaurertum, das halt eben ja wie so eine Art sekundärer Adel war. Also das heißt so halt, man konnte dann halt Bürger, also aus bürgerlichen Schichten halt Leute rekrutieren und die dann ausstatten mit Privilegien, aber diese Privilegien kamen auch mit einem gewissen Preis. Das heißt, man musste halt natürlich dann dem Empire treu ergeben sein, auch Informationen teilen und so weiter und so fort. Mir ist schon klar, das Freimaurertum, also das, was die Leute halt da so erleben, das ist halt auf in der Loge auf das Ritual beschränkt und so weiter und die Faszination für die Antike und so und in der Loge macht man kein Business und keine Politik, aber irgendwann ist das rituelle Logenmeeting ja dann beendet und man geht trinken und da wird natürlich dann aber auch Politik gemacht und Business. Anhänger der gemäßigten demokratischen Aufklärungsbewegung meinen das Problem der Ausbeutung im frühen Kapitalismus vor allem, ja, im Zuge der Industrialisierung, das Problem der Ausbeutung oder das Problem der extremen Ausbeutung sei gelöst worden, da ja König und Kaiserreiche zu demokratischen Republiken wurden. Ja, und dann gab es halt dann Gesetze, die halt Kinderarbeit verboten in den Fabriken und Arbeitszeit beschränkten, Kündigungsschutz etc. etc. Ja, aber haben die Anhänger der Aufklärung wirklich eine gründliche nachrichtendienstliche Untersuchung auf wissenschaftlichem Niveau durchgeführt, ob die politische Landschaft und die wesentlichen Konzerne heimlich vom Adel gesteuert wurden? Nein. Und genau deshalb sind die gängige Politikwissenschaft, die Geschichtsforschung und die Ökonomie bis heute keine richtigen Wissenschaften, im Gegensatz zur Biologie, der Physik und so weiter. Weder John Locke, Adam Smith, David Ricardo noch Karl Marx konnten wirklich erklären, wie man angemessene Löhne ermitteln soll. Also was ist eine Arbeitsstunde wert? Was soll produziert werden? Wer soll davon profitieren? Was macht am meisten Sinn für die Bevölkerung? Wie soll man das organisieren? Das konnten diese Leute nicht beantworten, weil sie die fast die gesamte geheimdienstliche Ebene gar nicht verstanden oder zumindest nicht besprachen. Also entweder hatten sie überhaupt keine Ahnung von Geheimdiensten oder nur so ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber sie haben darüber nicht geredet in ihren ökonomischen Schriften und politwissenschaftlichen Schriften und in der gängigen Geschichtsforschung. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wir haben ja gar nicht bisher so richtig geheimdienstlich analysiert, wie diese Schlüsselindustrien denn so entstanden sind. Ja, das heißt, also wir wissen zumindest, okay, Royal Dutch Shell hat einen adligen Hintergrund, British Petroleum, die British East India Company, also man kann natürlich eine Untersuchung machen. Und wenn man halt eben dann nach geheimdienstlichen Prinzipien sucht und geheimdienstliches Denken dabei anwendet, dann kann man schon sehr, sehr viel hier erschließen. Ja, und erst wenn man dann das alles so aufgedröselt hat, erst dann hat man ein besseres Verständnis dafür, wie die Menschen abgezockt wurden systematisch, und wie man das Ganze wieder aufdröseln kann. Und dann im Laufe der Zeit könnte man tatsächlich dann an einen Punkt geraten, an dem es tatsächlich sowas gibt wie gerechte Löhne und einen fairen Lebensstandard für die Menschen. Und jetzt, aber jetzt sollen... also jetzt haben wir halt immer noch diesen großen Nebel, ja, das heißt, das wurde alles in der Vergangenheit gar nicht richtig, also alles, was in der Vergangenheit war, wurde gar nicht richtig analysiert. Man hatte einfach irgendwelche Ideologien geschmiedet und irgendwelche Ideen präsentiert und einen Haufen Gelaber produziert. Ja, man hatte die Vergangenheit gar nie wirklich richtig aufgearbeitet, aber man will dann erklären, wie halt eben, was jetzt eine Arbeitsstunde wert ist und was so ein Produkt letztendlich dann wert sein soll, das hergestellt wird. Und jetzt sollen Bürokraten in den Parlamenten und Ministerien und sogar in neu geschaffenen Klimaräten mit Vetorecht auch noch mit reinreden, welche Zusatzkosten überall in Rechnung gestellt werden sollen für CO2-Ausstoß in Produktionsprozessen. Ein Produkt wird somit teurer in der Produktion, wenn es in der Produktion das Klima gefährdet. Die extra Kosten müssen irgendwie auf irgendjemanden abgewälzt werden, also sparen Firmen bei den Löhnen der Arbeiter und machen deren Arbeitskraft weniger wertvoll. Oder man sucht sich billigere Arbeiter in anderen Ländern. Und man schlägt die Kosten auf den Endverkaufspreis obendrauf, sodass der Kunde des Produkts sich für sein Geld weniger Güter leisten kann. Und eben jener Kunde, der dann einen Toaster kauft oder was auch immer, der Kunde musste ja sein Geld ja auch damit verdienen, dass er irgendwo seine Arbeitskraft gegen Geld eintauscht. Wenn die Preise für Produkte immer weiter steigen, muss der Kunde der Produkte gleich viel arbeiten für denselben Lohn, der aber an Kaufkraft verliert. Dazu kommt noch die schleichende Enteignung durch Inflation sowie die immer höhere Besteuerung, durch die der Staat Einnahmen generiert, mit denen wiederum gewisse Firmen subventioniert werden, damit jene die Klimavorgaben einhalten können, ohne pleite zu gehen. Wir haben jetzt auch immer gehört heute nach einer neuen Berechnung von Experten der Deutschen Bank oder im Zusammenhang mit der Deutschen Bank, wird ein Elektroauto subventioniert mit 20.000 Euro. Also die Hälfte davon wird schon mal beim Kaufpreis, beim Endpreis halt eben dann subventioniert. Das heißt, der Käufer kriegt dann halt halt eben Geld zurück, eine Prämie zurück vom Staat und vom Autohersteller. Das heißt, es sind schon mal 10.000 Euro halt irgendwie vom End, also ist das Ganze 10.000 Euro billiger. Und dann zahlt man ja viele Steuern gar nicht. Und wenn man das Auto dann halt so und so lange fährt, hat man so viel Steuern gespart, dass dann nochmal 10.000 halt eben dann eingespart wurden. Aber ja, wenn halt, das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Je mehr Elektroautos es gibt, umso eher werden dann die Subventionen auch weggestrichen. Oder man muss das halt irgendwie, der Staat will das Geld irgendwo anders wieder reinholen. Und die Bürger werden halt dann so rum oder so rum geschröpft. Wenn die Klimaforschung angeblich so genau das Klima der Gegenwart im Blick hat und das Klima der Zukunft weit im Voraus vorherberechnen kann, dann könnte man sich vorstellen, dass die Supermächte über Computermodelle verfügen, mit denen man ganze Gesellschaften und deren Wohlstand inklusive Lohnniveau berechnen und steuern kann. Ups. Die üblichen politischen Ideologien sind nur Blendwerk, um die Bürger damit in Streit zu verwickeln und abzulenken. Keine der Ideologien kann wissenschaftlich erklären, wie man Ausbeutungsverhältnisse wirklich beseitigt und dauerhaft verhindert. Das aufklärerische Motto lautet: Mache alle paar Jahre in der Wahlkabine dein Kreuz bei einer Partei, die sich vermarktet als im Sinne der Aufklärung. Schaue gar nicht nach geheimdienstlichen Strukturen hinter der Partei. Überlass halt geheimdienstliches Zeug den staatlichen Geheimdiensten. Und dann haben wir noch das sozialistische Motto. Das sozialistische Motto lautet: Privates Unternehmertum müssen wir ersetzen durch kollektive Strukturen, was aber dann nur durch eine zentralistisch geführte Einheitspartei wirklich konsequent umgesetzt werden kann. Die Rechten sagen: Wir brauchen einfach einen rechten Staat und dieser wird dann bestimmt anständige Eliten haben, die schon gut aufpassen werden auf die Arbeiterschäfchen. Die werden sich doch um die Schäfchen kümmern, dass die ja nicht so ausgebeutet werden. Und so weiter. Also, diese Ideologien sind bewusst schwammig gehalten und erreichen kein wissenschaftliches Niveau. Das Fach Politikwissenschaft besteht aus dem Lernen von veraltetem, schwammigen Krempel und von modernen bürokratischen Irrgartenstrukturen. Bei der Geschichtsforschung und der Ökonomie wurde die ganze entscheidende geheimdienstliche Ebene weggelassen und man überhäuft den Studenten einfach mit irgendwelchen Details und widersprüchlichen Theorien. Politische Aktivisten verweisen zwar gerne auf irgendwelche meist alte Kernliteratur, aber um die Leute nicht abzuschrecken oder zu langweilen, reduziert man die Ideen auf wenige griffige Slogans und Binsenweisheiten. Die Klimaforschung gibt vor, ein chaotisches, nonlineares System wie das Erdklima genau genug erfassen und in Computermodelle übertragen zu können, um das Klima 50 oder gar 100 Jahre im Voraus zu berechnen. Selbst die erfahrensten Forscher in irgendeinem klimarelevanten Wissenschaftsteilgebiet sind förmlich erschlagen von Daten, Proxydaten und mathematischen Berechnungsverfahren. Die hyperkomplizierten Computermodelle aus Millionen Zeilen Fortran-Codesprache können sie nicht wirklich nachvollziehen, während die Programmierer keine Ahnung haben von Wolken und Ozeanen. Kein Normalmensch liest selbst die 14.000 Papers, auf denen der neue IPCC-Report fußt. Fast niemand liest die Langfassung des Reports, sondern höchstens die rund 40 Seiten Kurzfassung für faule Politiker, auch genannt Policymakers. Und selbst darin sind die wichtigsten Überschriften in Fettschrift und blauer Farbe gesetzt, damit man einfach nur diese Überschriften lesen kann, was rund ein oder zwei Minuten in Anspruch nimmt. Tja, und wenn wir uns eben ansehen, wie das denn in Europa denn so gelaufen war in den 1800er Jahren, dann diesen Übergang, diesen alten Great Reset, dann erkennen wir halt diese verschiedenen Stufen. Ja, Ausgangspunkt von den europäischen, also gerade von diesen europäischen Großmächten, den Kolonialmächten und so, der Ausgangszustand war Bauernleibeigenschaft, ja, 90% der Bürger waren leibeigene Bauern. Soll heißen, du bist nicht ein kompletter Sklave, aber du bist schon ziemlich nah dran. Du hattest also die Bauernklasse, ja, die Bauernleibeigenen Klasse. Und dann hattest du noch oftmals eine Sklavenklasse. Das war jetzt nicht unbedingt immer so der groß ausgeprägt. Also manche Reiche hatten jetzt wenig Sklaven, andere hatten sehr viele, also die Portugiesen, das haben wir auch gelernt. Die Portugiesen kauften sich dann jede Menge afrikanische Sklaven aus dem Kongo und die wurden auch bereitwillig verkauft von den Kongo-Herrschern damals. Und man schipperte diese Menschen dann wie Viecher, wie Sardinen, schipperte man die auf Schiffen halt dann darüber nach Südamerika und Mittelamerika. Und ließ die dort in den Minen arbeiten zu den absolut schlimmstmöglichen Bedingungen. Ja, also da hat niemand dann gefragt, ja, was ist eigentlich die Arbeitsstunde oder was sollte die Arbeitsstunde wert sein? Was wäre ein fairer Lohn für diesen Kongolesen, der da in der Mine jetzt schuften muss? Sondern da hieß es einfach, wenn du Glück hast, überlebst du es ein paar Jahre mehr als der Schnitt. Du kriegst halt so ein bisschen was zu essen und halt eine Baracke zum Schlafen, ansonsten bist du nur zum Arbeiten da. Also wir hatten Sklavenschicht, eine Sklavenschicht, wir hatten eine leibeigenen Schicht, die war halt sehr, sehr groß. Dann gab es noch so die Funktionärsschicht, also halt Verwaltungsbürokraten, staatliche Polizisten, Soldaten und so weiter und so fort. Und dann gab es halt noch die Oberschicht. Das waren grob gesagt so die gesellschaftlichen Klassen. Und es gab auch alle paar Jahre immer ziemlich heftige Kriege. Also man kann sich mal hier ein Buch holen zum Beispiel über den 30-jährigen Krieg oder ähnliche Konflikte. Also in der Regel war es so, Fürstentümer kämpfen gegeneinander, Königreiche kämpfen gegeneinander, Kaiserreiche kämpfen gegeneinander. Also Adelige bestimmten diese Konflikte und da wurden die Bürger dann auch ziemlich übel verheizt. Das heißt, das war natürlich dann für die Menschen der absolute Horror. Das war die Ausgangssituation. Und dann kam diese Transformation in den 1800er Jahren und die erfolgreichsten mit dieser Transformation waren die Linien der Welfen, Wettiner und Reginare. Also größtenteils in der Öffentlichkeit assoziiert mit dem britischen Kolonialreich. Aber sie kontrollierten auch dann nachhaltig die Amerika und die USA und so. Und saßen in anderen Ländern auch noch auf den Thronen und natürlich die ganze Russland-Geschichte mit dem Zarenthron. Aber wie gesagt, die Welfen Vettina Reginare, die hatten das dann für sich, für ihre eigenen Interessen am besten gelöst mit dieser Transformation. Das heißt, man wollte nicht weitermachen wie in der Vergangenheit. Das war ein Verliererkurs. Das wäre zu riskant gewesen. Sondern man wollte einfach die Bürger wegholen von den Ackerflächen, in die Fabriken reinbringen, auch ein bisschen mehr bilden, den Leuten mehr Lebensstandard geben, ein bisschen unternehmerische Freiheit natürlich den Leuten auch geben, damit einfach mehr Wohlstand und Technologie und Wissenschaft erwächst, weil das ist ja das, was das Empire braucht. Und dann gab es halt diese schrittweise Transformation. Leibeigenschaft wurde runtergefahren, es begann so der Frühkapitalismus, und diese Jahrhunderte andauernde knallharte Unterdrückung wurde dann schrittweise gelockert und so weiter und so fort. So lief diese Transformation ab. Und wenn wir uns jetzt angucken, was da in Russland gelaufen ist, in der Sowjetunion, also insbesondere unter Stalin, dann erkennen wir, die Ausgangssituation war, also das russische Kaiserreich gewesen, eine knallharte Diktatur. Es gab eine große, große Klasse, gesellschaftliche Klasse der Leibeigenen. Und dann kam die sozialistische Revolution. Und selbst als die Sozialisten dann gewonnen hatten, hat man hier einen unnötig brutalen Terror angewandt. Also auch schon während dem Bürgerkrieg dann und danach. Und dann eigentlich künstlich erzeugte unnötige Hungersnöte. Allein der ganze Bürgerkrieg war an sich schon unnötig. Also unnötiger Krieg, totaler Horror, die Leute sind total ausgebrannt, politische Säuberungen, dann der ganze stalinistische Terror und so weiter und so fort. Man brachte die Bevölkerung also erstmal so ein bisschen auf den Nullpunkt runter, auf diesen absolut brutalen Ausgangszustand, den es halt lange Zeit so gab in Europa. Ja? Und Russland war ja kein einheitlich, also das russische Zarenreich war ja nicht einheitlich geführt. Das heißt, es gab ja den Zarenthron und dann gab es die gewöhnlichen Adligen. Und im Zuge der kommunistischen Revolution konnte man eben den gewöhnlichen Adel loswerden. Der letzte Zar wurde angeblich ermordet. Und dann kämpfte man erstmal um die Vereinheitlichung. Und dann war die Vereinheitlichung da, es war ein zentral geführtes Regime und dann brachte man diesen vollen Horror, brachte die Leute zurück auf diesen Ausgangszustand. Ja, wie in Europa in den 1500er Jahren oder sowas. Oder 1600er Jahren. Und dann erst im Laufe der Jahrzehnte der Sowjetunion kamen so Lockerungen. Also Stalin war dann tot 1953 und dann ja, gab es halt schon diverse Lockerungen. Irgendwann war es dann vorbei mit dem Gulag-System. Dann kam halt eine Phase des Frühkapital oder halt des Kapitalismus, so ein gewisser elitengesteuerter Pseudokapitalismus. Und es bildete sich halt mehr und mehr so eine Art Mittelschicht heraus. Oder es durfte sich eine Mittelschicht bilden auf Wunsch der Obrigkeit. Also man hat dann so ein Stufenmodell verwendet in der Sowjetunion, so ähnlich wie dieses Stufenmodell, das in Europa halt eben dann kam in den 1800er Jahren, um halt die Gesellschaft zu transformieren. Und der Verdacht ist natürlich dann groß, also wenn Sie meine Arbeit kennen oder wenn Sie meine Arbeit nicht kennen. Der Verdacht ist halt sehr, sehr groß, dass der Hochadel in der Sowjetunion aus dem Schatten heraus weiterherrschte. Ich meine, wir haben ja gesehen, die ganze Technologie für die Sowjets, das kam ja alles aus Amerika. Ford-Automobilwerke da, Gorki, rauf und runter. Also die Gefahr ist halt eben dann, dass der Hochadel bewusst die Entscheidung getroffen hatte, eine sozialistisch anlackierte Revolution zu machen in Russland. Und dann das Land mit eigentlich an sich unnötigen Terror, das Land auf diesen Ausgangszustand zurückzubringen und es dann schrittweise wieder zu transformieren. Weil dieses Modell hatte ja so gut funktioniert für Welfen, Reginare und Wettiner in Europa. Warum das nicht wiederholen? Und dann sahen wir in China nach der kommunistischen Revolution eine erneute Wiederholung von diesem Prozedere. Also erstmal Bürgerkrieg, ja, man erobert dieses Territorium, man vereinheitlicht dieses Territorium. Und dann hast du schon mal einen Haufen Tote und so. Und dann kommt staatlicher Terror, Säuberungsaktionen. Also das war dann unter Mao so halt designt. Die Vorgabe vom Staat war, einer von 1000 muss mindestens sterben von den Bürgern. Also man nimmt irgendeinen Vorwand und denunziert die Menschen und so weiter und bringt die dann um, möglichst öffentlichkeitswirksam, auch öffentliche Folterungen und so. In verschiedenen Regionen waren es dann eher 2 oder 3 aus 1000, die da statistisch ermordet wurden. An sich vollkommen unnötiger Terror. Wenn es nur darum gegangen wäre, ein stabiles Regime aufzubauen und so, hätte man das viel, viel humaner und besser und eleganter lösen können. Ja, man wäre da ganz anders rangegangen. Aber es gab diese Agenda der totalen Brutalität. Man hat die Leute dann in diesen Urzustand versetzt, der absoluten Unterdrückung, absoluter Horror, so wie halt in Europa im Mittelalter. Also wie in Europa gab es da die Inquisition und diese Hexenjagden und alles wurde überwacht und so. So ähnlich machten es die Kommunisten dann in China auch. Ja, das heißt, man suchte die ganze Zeit nach den Ungläubigen und nach den Hexen quasi und hat die dann öffentlich dann mehr oder minder dann verbrannt oder anderweitig getötet. Man bringt die Leute in China in diesen Horror-Urzustand und erst im Laufe der Jahrzehnte in China gab es dann Lockerungen, schrittweise Lockerungen. Irgendwann gab es dann auch einen rudimentären Kapitalismus in China. Also in den letzten 20 Jahren gab es dann da mehr Freiheit. Das heißt, alles, was jetzt nicht Schlüsselindustrie ist, darf jetzt dann privatwirtschaftlich organisiert sein. Und es gab dann eine immer größere Mittelschicht. Also wenn man jetzt eine gewisse Bildung hat und einen gewissen Job hat und so, dann kann man heute schon angenehm leben in China oder halbwegs angenehm, wenn man halt nicht das Regime in irgendeiner Form in Frage stellt. Das ist, was mir in der letzten Zeit in meinen Forschungen aufgefallen ist. Also das, was in Europa so funktioniert hat, ja, diese Jahrhunderte der klassischen Diktatur und dann diese Stufentransformation. Dieses Rezept scheint angewandt worden zu sein auf Sowjetrussland, Sowjetunion und dann nochmal angewendet worden zu sein in China. Also man hätte ja auch sagen können in Russland, ja, wir kopieren jetzt halt mal alles, was irgendwie funktioniert hat. Ja, das heißt, man kopiert Sachen aus den USA, von dem Wirtschaftssystem, politischen System und wir kopieren halt hier und da. So hätte man Russland aufziehen können ab 1918. Und das wäre auch ziemlich erfolgreich gewesen. Man hätte auch in China nach dem Bürgerkrieg sagen können, ja, wir kopieren jetzt halt Ideen von hier und da, wir kopieren das, was funktioniert und so. Wir brauchen das nicht so eng marxistisch-leninistisch sehen, sondern wir machen einfach, dass das funktioniert. Wäre sehr erfolgreich gewesen für eine chinesische Führung. Aber nein. Nein. Es kam dieses Horrorprogramm. Also alles so auf Null, auf diesen Ursprungszustand zurücksetzen und erst dann langsam schrittweise über die Jahrzehnte hinweg transformieren. Also das heißt, wir hatten, hier die Situation, alle wichtigen Funktionäre der chinesischen Kommunisten, alle wichtigen Funktionäre waren in der Sowjetunion ausgebildet. Also das heißt, es war alles, diese ganze Revolution da in China, Das war alles unter der Anleitung der Russen. Komplett. Also alles Wesentliche war unter russischer Kontrolle. Und die russische Kontrolle war viel höher, als den meisten wirklich bewusst ist. Und dann wurde immer behauptet in der gewöhnlichen Geschichtsforschung, dass Mao ausgerechnet den Bruch gemacht hätte mit der Sowjetunion. Ja, das heißt, er hätte halt eine Weile lang so mitgezogen und hätte sich dann mit Stalin arrangiert. Aber dann hätte es diesen Bruch gegeben und dann waren das zwei getrennte Imperien. Ausgerechnet Mao, mal abgesehen davon, dass seine wichtigsten Leute von den Sowjets ausgebildet waren, also eigentlich Sowjetagenten waren, mal abgesehen davon, niemand hat Stalin so kopiert wie Mao. Niemand hatte so Befehle erteilt und da so, ist da so vorangeprescht mit der Zwangskollektivierung. Niemand hat das so stalinistisch gemacht wie Mao. Obwohl ja jeder Trottel hätte wissen müssen, dass die Zwangskollektivierung in der Sowjetunion, dass das ein ziemlicher Rohrkrepierer war, dass man das viel besser hätte gestalten können, dass da viel zu viele Menschen verschlissen wurden und wirtschaftliches Potenzial verschenkt wurde. Trotzdem hat Mao diesen Stalin-Kurs 1:1 übernommen. Also das war im Prinzip so, als hätte Stalin direkt alle Befehle gegeben und Mao sei nur so ein Durchlauferhitzer gewesen. Halt so ein drogensüchtiger, kaputter Typ in seinem Schlafzimmer, in seinem Bett. So ein Typ im Bett, der eigentlich gar nicht wirklich herrscht, sondern das war alles dann Stalin und der russische Geheimdienst, die halt dann letztendlich dann China managten. Also, liest man dieses berüchtigte rote Buch von Mao, die sogenannte Mao-Bibel, dann stellt man fest, dass da eigentlich keinerlei Substanz drin ist. Also da wird nur rumgeschwallt. Total hohl, total ideenlos. Und man kann da halt eben so ein grobes Staatskonstrukt rauslesen, was Mao da erklärt, und halt eine Art Social Contract rauslesen, also ein Gesellschaftsvertrag, wie das aufgebaut sein soll. Und das, was man da rausliest, das unterscheidet sich überhaupt nicht von dem Konstrukt und dem Social Contract einer adeligen, europäischen, mittelalterlichen Herrscherkaste. Also Mao klingt wie jeder Fürst im Mittelalter in Europa. Obwohl das ja eigentlich genau das ist, was Mao immer vorgab zu bekämpfen. Und der ganze Sozialismus gab immer vor, genau das zu bekämpfen. Wir wollen diese alten Strukturen wegkriegen, also nicht nur die alten adligen Strukturen oder sowas ähnliches wegkriegen, sondern wir wollen auch noch den modernen Kapitalismus wegkriegen, weil das ist ja auch nur Ausbeutung. Und der moderne Kapitalismus, das ist ja eigentlich nur eine Art von, ja, der Kapitalismus sei der alten adligen Ordnung zu ähnlich und deswegen müsse der Kapitalismus vernichtet werden. Also statt auf Jesus bezieht man sich bei Mao auf Marx und Lenin. Statt den Erbadel für heilig zu erklären, erklärt man die Partei und das Politbüro für heilig. Rechte und Besitz für die breite Masse gelten als Teufelszeug. Es gab eine richtige Inquisition gegen diejenigen, die nicht wirklich an den Sozialismus glaubten, sondern eine andere Ideologie neben dem göttlichen Sozialismus hatten. Bauern sollten genügsam sein. Die Partei brauchte ja das Geld, um die Bauern zu beschützen. Und aus den Arbeitern und Bauern rekrutierte man Soldaten. Eine der Hauptsteuereinnahmequellen war Getreide. Das ist wie im alten Rom. Das ist wie im europäischen Mittelalter. Die Bauern schuften, das Getreide muss abgegeben werden und das sind die Steuereinnahmen, mit denen der Staat dann sein stehendes Heer finanziert. Also Mao machte das genauso wie europäische Fürsten und Könige oder halt eben das Römische Reich. Also der Bürger muss ackern und dafür kriegt er halt Schutz vom Staat. Beschwerden sind natürlich verboten. Also Mao sagte dann, die zweite Funktion der Diktatur, besteht darin, den Staat vor einer Wühltätigkeit und einer eventuellen Aggression der äußeren Feinde zu schützen. Aha. Und dann hieß es halt, Parteidisziplin sei gebraucht hier, also sei notwendig hier in China, Unterordnung des Einzelnen unter die Organisation, Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit, Unterordnung der unteren Instanzen unter die oberen, Unterordnung der gesamten Partei unter das Zentralkomitee. Und wer gegen diese Regeln verstößt, sagt der Mao, der untergräbt die Einheit der Partei. Also, gerade eben noch wurde, das heißt, das ist genau die Art von Social Contract, die der Adel auch immer hatte. Und gerade eben noch wurde dann betont, dass man ja unbedingt eine klassenlose sozialistische Gesellschaft anstreben würde. Und dann kommt sofort bei Mao das Bekenntnis, dass man die neu herangezüchteten Parteikader mit Sonderstatus unbedingt bräuchte. Zitat: Wir müssen zielbewusst Zehntausende Funktionäre heranbilden. Wir brauchen hunderte erstklassige Führer der Massen. Nichts anderes tat ja der Adel einst in Europa mit dem Auswählen besonders vertrauenswürdiger bürgerlicher Familien, die einen Sonderstatus erhielten und unter anderem im britischen Freimaurertum organisiert waren, um die Zukunft des Empires zu sichern. Der Social Contract, den Mao hier ankündigt, ist wie Copy and Paste von irgendeinem beliebigen Fürsten in Europa nach dem Untergang des Römischen Reichs. Der Sozialismus hatte nichts Neues anzubieten. In der Praxis, es war also wirklich bloß, ja, Schall und Rauch. Mao musste klarkommen mit den Standardzutaten eines Staates. Er hatte ein begrenztes Staatsgebiet mit dem Staatsvolk drin. Das Volk musste dann mit irgendeiner Staatsordnung zum Arbeiten und Steuern zahlen zwingen, ohne dabei Gefahr zu laufen, aus dem Chefsessel gekickt zu werden. Naja, und dann diese brutalen Terrortaktiken, also einer von tausend musste sterben und so. Das ist wie halt Kolonialmächte, die das früher gemacht haben. Also so eine Art von Gewalt ist jetzt weder stringent inhärent links oder auch dieser Begriff rechts kannst du eigentlich in die Tonne kloppen, weil du hast ja immer mit Menschen zu tun. Ob die sich jetzt Adlige nennen oder Hochadel oder Mitglieder vom Politbüro, das ist dann vollkommen wurscht. Also das heißt, Mao brachte die krasse Leibeigenschaft eigentlich zurück. Das heißt, alles wurde zwangskollektiviert. Wirklich fast jeder hinterletzte Fetzen Land, das Werkzeug, was die einzelnen Menschen hatten, alles wurde so brutal zwangskollektiviert. Zig Unternehmen wurden ruiniert. Das war wirtschaftlich eine Katastrophe. Das heißt, der Output der Landwirtschaft sank. Die Wirtschaft generell, das ging eine ziemlich vor die Hunde, weil halt eben dann Privatunternehmen halt so vernichtet wurden. Hätte man natürlich viel besser lösen können. In anderen Ländern, also in anderen, vor allem auch asiatischen Territorien, da gab es Landreformen, die unblutig abliefen. Es gab auch also in Japan, es gab dann halt Kapitalismus und Wachstum und so. Das hätte man in China kopieren können. Das, was funktioniert. Aber nein, man brachte die Gesellschaft zurück ins Mittelalter. Auf diesen Ausgangszustand. Totaler Horror, totale Leibeigenschaft. Und erst Jahrzehnte später, stufenweise, kam dann so die Transformation mit ein bisschen mehr Freiheit und irgendwann in der Mittelschicht. Also das heißt, die Sowjetunion hat alles bezahlt, auch Maos langen Marsch und so. Alles bezahlt von der Sowjetunion. Die ganze Militärtechnik kam aus der Sowjetunion oder alles Wesentliche. Und ja, das heißt auch dieser, also das heißt, man hat dann diese Landreform gemacht, totale Kopie von dem Sowjetmodell, Millionen Leute umgebracht. Und ja, man presste immer mehr Getreide aus der Bevölkerung. Also vor allem, als dann der Koreakrieg kam. Und also Korea kämpft, also die Nordkoreaner Kommunisten kämpften dann im Wesentlichen gegen die Amerikaner, aber die Strippen hinter den Nordkoreanern zog Moskau. Ja, nicht einmal China, sondern das ging alles zurück auf Moskau, auf den Kreml. Russland gab Nordkorea überhaupt das Militärgerät und die Ausbilder und die Ausbildungen und so weiter. Und dann kam eben dann der Befehl, China sollte einen Haufen Soldaten liefern für den Kampf. Und man hatte dann auch noch diesen Kim Il-sung, ja, der lebte eigentlich ewige Zeiten gar nicht in Korea, sondern wurde dann gecastet von den Sowjets, also von Sowjetrussland, ausgebildet von Sowjetrussland und dann als Diktator installiert. Also der ganze Koreakrieg, das war eigentlich eine Angelegenheit zwischen Russland und Amerika. Und dieser Krieg kostete China natürlich dann einen Haufen Geld, also hat man dann gesagt, wir pressen noch mehr Getreide aus den Bauern raus, die eh schon am Verhungern waren. Also Millionen hier, Millionen da, Millionen, Millionen, Millionen Leute, die lebten auf einer Starvation Ration, also einer absoluten Hungerration, die man nicht lange durchhalten kann, ohne wirklich dann drauf zu gehen oder halt eben langfristige Schäden davon zu ziehen. Das war wie im übelsten Mittelalter oder im Römischen Reich. Ja, das heißt, der Staat braucht mehr Kohle, mehr Geld für das stehende Heer. Also presst man es aus den Leuten raus. Und natürlich keiner von den neuen sozialistischen Bauern wollte jetzt irgendwie besonders erfolgreich sein, weil sonst wurdest du ja denunziert als Wohlhabender und als Systemfeind, Staatsfeind. Also sank die Produktion und sank und sank und sank und sank und sank. Also. Also Mao nutzte den Koreakrieg zu Hause propagandistisch als Aufhänger für eine weitere Säuberungsaktion, angeleitet von Luo Ruiqing, der übrigens einer echten Großgrundbesitzerfamilie entsprungen war und somit eigentlich zu den Staatsfeinden hätte zählen müssen. Aber weil er in der Sowjetunion ausgebildet worden war als zukünftiger Leiter einer kommunistischen Geheimpolizei und in seinem Büro ein Porträt von Felix Dzerzhinsky hängen hatte, dem Gründer der sowjetischen Geheimpolizei, galt er als Vorkämpfer gegen die, Zitat, reichen Bauern und Großgrundbesitzer. Also man hat dann Millionen getötet, weitere Millionen in Arbeitslager gesteckt und die Chinesen, die dann in dem Lao, Chinesen, die in dem Lao Gai landeten, in dem Arbeitslagersystem, und das war auch eine Kopie von einem sowjetischen Gulag, diese Lao Gai-Insassen waren die Sklavenklasse. Die waren noch schlechter dran als die gewöhnliche leibeigenen Klasse in diesem sozialistischen, kommunistischen System in China. Also man hat das wirklich ins Mittelalter zurückgebracht, inklusive einer Klasse, gesellschaftlichen Klasse an Sklaven. Und man hat dann sogar halt die Armen, die Kriegsflüchtlinge in China und das sogenannte Lumpenproletariat, die nannte man dann einfach die schwarze gesellschaftliche Klasse. Das heißt, die waren dann so ziemlich weit unten. Und aus dieser Klasse stammen eigentlich die heutigen rund 250 bis 300 Millionen Bauern, armen Bauern, die es heute immer noch in China gibt. Und dieser schwarze Status in China war übrigens vererbbar. Also der war erblich, genau wie die Leibeigenschaft im europäischen Mittelalter. Ja, und dann überall, also in den 50er Jahren und so, überall alles in China wurde dann sowjetisiert und es gab die Sowjetflaggen und Sowjetporträts und so. Alles Russen, 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 Russen. Überall in den Ministerien in China waren russische Berater und russische Netzwerke. Das heißt, auch natürlich dann russische Geheimdienstnetzwerke. Und das bekamst du da auch nie mehr raus. Das sagt uns einfach die übliche geheimdienstliche, nachrichtendienstliche Logik. Wenn du einmal so verseucht bist von einem feindlichen Geheimdienst, dann war's das. Das kriegst du aus eigener Kraft gar nicht mehr raus. Also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass halt Russland dauerhaft die Fäden zog in China und es eben nicht zu diesem Bruch kam. Also hier, Frank Diekötter in seinem Buch über die, The Tragedy, ich glaube, das war das Buch, The Tragedy of Liberation heißt es dann. In jedem Bereich, von der Staatssicherheit, städtischen Infrastruktur, Kaderausbildung, Wirtschaftsaufbau, ideologische Arbeit bis hin zur Schwerindustrie, kopierte China die Sowjetunion. Warum ging dann kein gewöhnlicher Historiker systematisch der Frage nach, ob China eine russische Kolonie war? Also das heißt, Mao war dann angeblich, also nach Stalins Tod hat sich Mao dann irgendwie angeblich emanzipiert. Er war aber eigentlich total kaputt, psychisch krank und auf Drogen die ganze Zeit, auf Medikamenten. Der chinesische Staat, das war alles zu komplex geworden, als dass Mao auch nur den Hauch einer Übersicht behalten hat. Die Organisation ging dann halt eigentlich über auf halt andere hohe Verwalter, die dann meistens ausgebildet worden waren in der Sowjetunion. Und dann dieser Liu Shaoqi war der Ansicht, dass man sich für die Etablierung eines kompletten sozialistischen Systems Zeit nehmen solle. Ja, weil jeder Trottel wusste ja, dass es in Russland ein Rohrkrepierer war. Während die Vereinigten Staaten von Amerika im Wohlstand schwammen, mehr Kriegsgerät im Zweiten Weltkrieg produziert hatten als alle anderen Kriegsteilnehmer zusammengenommen und gewöhnliche Bürger sogar geräumige PS-starke Autos fuhren. Aber Mao forderte den kompletten Sozialismus und zwar jetzt gleich und sofort. Zerstörung der letzten Unternehmen, Zwangskollektivierung der Bauern und eine Gehirnwäsche namens Gedankenreform. Also ähnlich wie halt die katholische oder anderweitige Gehirnwäsche da im Mittelalter in Europa. Im Prinzip setzte Mao die Zivilisation in China zurück auf den Stand eines europäischen Kolonialreichs vor den 1800er Jahren. Und dann erst viel, viel später kamen dann die Lockerungen in China und so der erste Kapitalismus in China und so weiter und so fort. Die Kommunisten gaben vor, alles neu und anders zu machen als die althergebrachten kapitalistisch-imperialistischen Adelskolonialreiche in Europa und Nordamerika. Aber in Wirklichkeit kopierten die Kommunisten praktisch alles, was der Adel in der Vergangenheit erfolgreich erprobt hatte. Also, und deswegen kann man heute als Konservativer nicht oder als Libertärer gewinnen mit seinen Ideologien gegen die Linken oder gegen den Mainstream, ja. Mit den gewöhnlichen Ideologien kannst du auch nicht gewinnen gegen diese Klimatransformation, sondern wir müssen tatsächlich aufdröseln, wie das alles so funktioniert und funktioniert hat. Und dann müssen wir halt eben dann dementsprechend unsere Strategien anpassen. Also eine völlig neue Herangehensweise politisch, ja, womit du halt wirklich dann auch größere Bewegungen zusammenbekommst, dass du die Leute tatsächlich wieder zusammenbekommst. Dass die Leute sich wieder begreifen als, ja, dass die Leute mal ihre eigene Identität besser verstehen. Auch im geschichtlichen Kontext, dass die Leute lernen, wie sie ihre Interessen durchsetzen, ohne reinzufallen auf die Supermächte, ohne reinzufallen auf diese ideologischen, Schienen, die so konstruiert sind, dass du damit nicht gewinnen kannst. Weil alle gewöhnlichen ideologischen, Schienen sind so designt, dass du dich einfach nur endlos streitest mit deinen Mitbürgern. Also das heißt, wenn oberflächliche libertäre Slogans gedroschen und das, ja, und da kommst du da nicht weit bei dem Normalbürger der Mitte oder bei irgendwelchen nach links tendierenden Leuten, dann die Linken dreschen ihre oberflächlichen Slogans und das kommt dann bei sehr, sehr vielen Leuten auch überhaupt nicht an. Und dann noch ein bisschen Gruppennarzissmus mit rein und schon sind die Leute nur noch am Streiten, Streiten, Streiten. Streiten und streiten. Und der eine denkt dann, der Linke denkt dann, oh, Klimaforschung, das ist auf meiner Seite, das ist mein Kronjuwel. Damit schlagen wir die rechte Weltverschwörung und retten die Umwelt und kollektivieren die Menschen und dann gibt es die fairen Löhne. Dann gibt es die faire Verteilung von Wohlstand. So denkt dann der Linke und das ist eine Falle. Und dann der Rechte denkt, naja, dann. Oder der Libertäre denkt, naja, dann halten wir uns halt an die Republicans oder an irgendwelche reichen Milliardärsgönner und deren Thinktanks und politischen Organisationen und brüllen halt einfach dann laut und dann, ja, können wir vielleicht das Schlimmste damit verhindern und so. Und du landest so natürlich in der Falle. Das heißt, du wirst dann dazu animiert zu sagen, oder quasi jedem den Krieg zu erklären, der in irgendeiner Form links ist oder halt einfach dem linken Spektrum angehört und halt irgendwie meint, die Klimaforschung kann wirklich die Zukunft so vorherberechnen in der Genauigkeit. Also, das ist ein wirklich cleveres Konstrukt, meine Damen und Herren, was da geschaffen wurde. Hier dieses Kartell der Supermächte und auch die einzelnen Supermächte für sich genommen, das ist clever zusammengebaut worden von sehr intelligenten Menschen. Wir müssen das dekonstruieren, ansonsten kommen wir auf keinen grünen Zweig. Okay, das war's für heute im Rahmen der Sendung. Wie gesagt, ich arbeite natürlich gerade an Band 6 meiner Buchreihe und das soll auch unser erster Dokumentarfilm werden, weil das, denke ich, das drängendste Thema ist und auch das Thema, was halt eben dann am meisten halt eben auch Anschluss finden kann und wir können halt wesentlich, wesentlich mehr machen zu dem Klimathema als jetzt die gewöhnlichen Leute, die halt seit Jahren schon was machen gegen dieses Klimathema. Also das heißt, Sie können uns unterstützen natürlich mit dem Einkauf im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Sie können uns spenden. Und sei nochmal darauf hingewiesen, also unser bisheriger Mangel an Reichweite, das ist eine reine Budgetfrage. Also das heißt, es kamen ja dann so viele künstliche Trends, die dann halt kontrolliert wurden von den US Republicans oder den Russen, irgendwelche Milliardäre und so. Es gab so viele Trends und wir entsprachen halt nie dem Trend. Und jedes Mal, wenn so ein Trend halt eben dann hier so groß gemacht wird, dann saugt das halt die Aufmerksamkeit auf sich und Support und finanziellen Support auf sich und das bleibt dann eben, und dieser Support bleibt dann eben dann nicht bei uns hängen. Selbstverständlich tun wir alles Mögliche, um mehr Reichweite zu kriegen, aber wenn du wirklich Reichweite erhöhen willst, das kostet einfach Geld und das fehlt da natürlich dann an allen Ecken und Enden, wenn du sagst, okay, Werbekampagne hier und das Projekt und jenes Projekt und so. Also denken Sie nicht, wir seien irgendwie zu bequem oder so oder würden da gar nicht irgendwie richtig, wir würden gar nicht richtig bekannt werden wollen oder wir würden uns da gar nicht richtig trauen und so. Ganz im Gegenteil, also wir sitzen auf Content, den sonst niemand hat, mit Abstand. Niemand hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einiges aufgedröselt habe, was zu den größten Geheimnissen der Supermächte zählt. Und diese Supermächte sind aufgebaut auf geheimdienstlichem Know-how und du kannst nur mithalten als Bürger, wenn du halt eben dann auch auf einem höheren, weitaus höheren geheimdienstlichen Niveau denkst und planst. Also, ich danke für den Support, wünsche noch eine angenehme Woche, bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.